Der Ende-zu-Ende-Podcast.
Grauenhaftes aus dem Datenschutz. Die Spezialfolge zu Halloween.
Happy Halloween!
Oh Gott!
Moin, mein Lieber!
Moin! Du siehst ja aus wie von Slipknot.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Metalband.
Aber sorry, ich muss das Ding jetzt ausziehen. Ich habe wahrscheinlich ganze Zeit dran. Ich bin dermaßen am Schwitzen.
Moment. Identifizier dich, wer sind sie? Oh Gott! Ach!
So Gott sieht der Datenschützer original aus.
Genau. Jetzt hast du wieder deine Maske auf, Thomas.
Ja, jetzt fühlt sich die Berg besser an.
Sehr gut.
Ich versuche gerade zu sehen, dein Videobild ist so ungewohnt. Krass.
Ja, naja, etwas dunkler. Ich wollte für Stimmung sorgen. Und tatsächlich, weil wir ja heute, ist ja nicht zu viel verraten an der Stelle, ein Halloween-Spezial machen wollen, habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt so. Und ich habe schon den Horrormoment überhaupt erlebt, weil ich war tatsächlich überpünktlich und dann kam, habe ich alles eingerichtet hier mit Licht und Mikro und so weiter. Und dann kam irgendwann, obwohl die Anwendung lief, nach, keine Ahnung, 15 Minuten Update, und dachte ich mir, okay, mache ich das, weil dann ging nämlich auch schon was nicht mehr. Das sind so 2-3 Komponenten, die dann nicht mehr ineinander spielen. Hm. Ja, und jetzt hing ich hier und dann auch noch Neustart und sowas. Also ich habe den Horror schon hinter mir, eigentlich kannst du mir jetzt nichts mehr antun.
Ja, ich musste die ganze Zeit, in der ich auf dich gewartet habe, unter dieser Silikonmaske schwitzen. Das da kommt keine Sauna dran.
Oh Gott, es ist eigentlich, ja, dann hätten wir es eigentlich schon. Können wir an der Stelle dann beenden, oder? Den Horror haben wir erlebt. Was soll Halloween noch passieren?
Ach, ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Wir haben beide doch bestimmt noch was dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe überlegt, ob ich durch meine Kulisse laufen soll. Also tatsächlich ist ja bei mir noch hellichter Tag. Aber wir haben echt mieses Wetter draußen. Es regnet ganz ordentlich. Und deswegen habe ich aus meiner Kulisse ein Stückchen sozusagen mitgebracht. Hoppala, ähnlich, dass ich mich hier noch stranguliere. Und ich habe ja das Glück, ich wohne in einem Wald, in einem Bürgerpark mit 4000 Quadratmeter Waldgrundstück. Der Rest ist drumherum. Und zur Halloween wird das immer ordentlich gruselig eingerüstet, sodass die ganzen Bad Schwartauer Lübecker Kids an Halloween zu uns zu Besuch kommen können und sich ganz traditionell eben Süßes oder Saures abholen, idealerweise Süßes. Ja, und das ist ein Teil davon. Das wird immer als erstes aufgebaut, das große Spinnennetz direkt unten am Weg. Und dann wissen meistens die Eingeweihten, okay, dieses Jahr geht's wieder los. Jetzt noch ein paar Wochen und dann taucht wieder mehr auf. Ich werde einfach in der Nachbereitung zu dem Podcast, in dem Videostream, nochmal ein paar andere Fotos mit einblenden.
Ja, genau. Wenn es veröffentlicht wird, dann ist es sowieso rund um Halloween.
Ja, genau. Dann sind wir kurz davor.
Okay. Ja. Was hast du vorbereitet?
Ich habe mir überlegt, so unter dem Motto Datenschutz und Horror, was sind mir für Dinge begegnet? Und ich habe insgesamt 3 Stück mitgebracht, aber vielleicht wechseln wir uns ein bisschen ab. Aber ich habe einen Datenschutzvorfall, von dem ich erzählen möchte, von dem ich glaube, dass es für das Unternehmen, für die konkret betroffenen oder beteiligten Personen wirklich horrormäßig war. Der ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich glaube, deswegen kann ich auch ganz gut davon erzählen. Und es fing an in einem Industrieunternehmen, recht großes, dass man die Idee hatte, die Niederlassung zu renovieren. Hat also Umzugsunternehmen beauftragt, das ganze Möbelkrams rauszupacken. Die Unterlagen wurden in Kartons verpackt, beschriftet. Man hat ein Renovierungsunternehmen oder Handwerkerunternehmen beauftragt. Und naja, unter anderem war dann halt auch irgendwann das Büro der Schwerbehindertenvertretung an der Reihe. Dummerweise war das Termin nicht etwas ungünstig, denn während der Renovierungsarbeiten war geplant, dass der Schwerbehindertenvertreter in den Urlaub fährt. Und das hat er auch gemacht. Also der hat so sein Büro zusammengepackt, alles abgeschlossen, hat alles richtig gemacht und ist dann einfach in den Urlaub gefahren und konnte sich dann sozusagen innerlich darauf freuen, wenn er wiederkommt, hat ein frisch renoviertes Büro.
Zur Erholung pur.
Perfekt. Ja, er kam dann auch irgendwann wieder und das Erste, was er wohl feststellte, als er reinkam, ist, dass ein ganz wesentliches Accessoire in seinem Büro fehlte, nämlich der verschlossene Aktenschrank mit den ganzen schwerbehinderten Akten. Ja, genau. Also, wie gesagt, er hat es richtig gemacht. Das war ein verschlossener Schrank, der stand im Raum. Ja. Klar, den hätte man nach links und rechts bemühen müssen, aber das war auch so abgestimmt. Klar, also vielleicht steht er noch irgendwie rum, aber das Büro war wohl fertig renoviert, rumgefragt, keiner wusste, wo dieser Aktenschrank war. Man ist dann schon so ein bisschen in Hektik ausgebrochen, hat noch weiter rumgefragt. Aber auch selbst das Renovierungsunternehmen wusste nichts von irgendeinem Aktenschrank.
Gott.
Dieser Aktenschrank blieb erstmal verschwunden. Das war dann auch die Situation, wo dann der Konzerndatenschutzbeauftragte informiert wurde. Also ich als externer Berater hab ein bisschen sozusagen beim Sparring geholfen. Und ja, was war? Man hat natürlich logischerweise im nächsten Schritt versucht, alle Beteiligten irgendwie zu erreichen. Und dann fiel auch dem Handwerkerunternehmen ein, na gut, es gibt da ja noch so einen Subunternehmer. Und dieser Subunternehmer hatte die Aufgabe, die Möbel, die entsorgt werden sollen, rauszuschleppen. Und auch da hat man dann nachgefragt. Die Leute waren nicht alle sofort erreichbar. Also die Spannung stieg, gerade in Verbindung auch mit Entsorgung von Möbeln. Und es dauerte dann, ich glaube, schon ein paar Tage, bis man dann irgendwann jemanden da erreicht hat und festgestellt hat, ja, dieser Aktenschrank. Wir haben
einen Zeugen gefunden.
Der Aktenschrank ist tatsächlich in Richtung Entsorgung gegangen. Das war jetzt... Okay, dann waren die einen dachten dann schon, okay, vielleicht ist er in der Müllverbrennungsanlage gelandet.
Puh, fachgerecht vernichtet wurde, wäre ja gar nicht so schlimm, so in dem Zusammenhang. So wie er ist, unaufgemacht. Oh Gott.
Aber tatsächlich ist er in einem Container gelandet und dieser Container war auch noch auf dem Hof des Subunternehmers. Das heißt, da konnte man tatsächlich hinfahren. Hat diesen Schrank noch vorgefunden?
War er noch zu?
Zugegeben, ich weiß es jetzt gerade nicht.
Okay.
Mein Bauchgefühl sagt mir möglicherweise nicht. Man hat aber auf jeden Fall eine Bestandsaufnahme gemacht, hat sichergestellt, dass alles, was man rausretten konnte, dass das auch tatsächlich von dem zuständigen Mitarbeitenden dann rausgenommen wurde. Es gab noch so eine Unsicherheit, ob vielleicht dann in den Tiefen dieses Containers, das war wohl ein ziemlich großer, vielleicht dann doch noch das ein oder andere reingepurzelt sein konnte. Man hat sichergestellt, dass der dann auch tatsächlich fachgerecht entsorgt wurde, damit das Zeug nicht irgendwo wieder auftaucht. Im Wesentlichen hat man aber sozusagen die Akten rausretten können. Es gab dann, glaube ich, auch irgendwie eine Bestandsaufnahme und sozusagen die Lücken konnte man anderweitig schließen. Das ist jetzt nicht so dramatisch an dieser Stelle gewesen, was das Thema Verfügbarkeit anging. Aber natürlich, wenn solche Sachen werden, wenn die dann irgendwo anders wieder auftauchen, das wäre natürlich extrem problematisch gewesen.
Also da ist ja, während du das erzählst, das ist ja wirklich für den Datenschützer Gänsehautmoment. Also da ist ja so, da bei mir rattert es so, Aufbewahrungsfristen, Sicherheit der Verarbeitung nicht sichergestellt, Zuständigkeit, also alles das wird so tangiert, ja, nicht unbedingt falsch gemacht, aber einmal so, da ist ja, weiß ich nicht, ist das der Worst Case oder ist nah dran? Auf jeden Fall, deswegen habe ich auch noch gefragt, am Ende, das wäre die Rettung gewesen, ja, der Schrank war noch ganz, im Ganzen, mit seinen Unterlagen in diesem Container. Und es konnte ausgeschlossen werden, dass jemand diese Unterlagen zur Kenntnis hätte nehmen können. Das wäre die Rettung gewesen nach dieser ganzen Aufregung. Aber so bleibt immer so eine Unsicherheit und man muss dann sagen, ja, wir nehmen an, das so in der Art, oder?
Wie so häufig. Meines Wissens wurde auch die Aufsichtsbehörde informiert. Da ist nichts Größeres daraus entstanden, weil an sich das ist ein Zusammenkommen ungünstiger Umstände. Die Beteiligten, insbesondere derjenige, der für die Akten zuständig war, hat alles richtig gemacht.
Ja.
Und der Rest waren sehr, sehr unglückliche Umstände. Und auch in der Nachbereitung hat man sich korrekt verhalten, der Sache angemessen, hat schnell reagiert, schnell nachgeforscht.
Ja.
Insofern sind für die betroffenen Personen jetzt auch nicht tatsächlich Gefahren entstanden. Aber Gänsehaut gab es bei den Beteiligten alle
Male. Und wahrscheinlich viel, viel Aufregung ich kann mir das vorstellen am Telefon, dass da einer hängt. Wo ist dieser Container, wo wir die Akten finden oder irgendwie sowas? Aber also, wow. Naja, okay.
Ja, war ein guter Einstieg schon mal.
Was hast du mitgebracht? Erzähl auch mal was.
Also ich habe aber eher so Short Stories, von denen ich dir erzähle. Ich fange einfach mal mit einer an, die mir sehr gut in Erinnerung ist. Das ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich glaube, das war so kurz nach der oder nachdem die DSGVO dann wirksam war. Ja, da gab es einen Pflegedienst, mit Pflegedienstleitung. Und diese Pflegedienstleitung hat sich eigene Visitenkarten gedruckt und die hat sie natürlich auch verteilt bei ihren, wie sagt man da, bei ihren Kunden. Also die hat Hausbesuche auch gemacht. Und darauf war ihre private Freemail-E-Mail-Adresse gedruckt und auch ihre private Handynummer. Und naja, irgendwann, das war jetzt gar nicht so unbekannt, da hatten auch einige in dem Unternehmen damit zu kämpfen, dass es eben irgendwie so, naja, die Frau so und so ist nicht erreichbar, wo erreiche ich die denn jetzt und so weiter und so fort. Und da konnte man halt irgendwie nicht viel, also nicht zustellen, oder wir können auch keine Autoresponder. Also es gab halt diese Hoheit über die Geräte oder die Infrastruktur nicht. Und dann wurde das natürlich irgendwann angesprochen, beziehungsweise ich hatte die zusammen mit dem Chef dort, dann durfte ich das ansprechen und habe eben, das muss man dazu sagen, die Dame war oder ist eher streng, muss man sagen. Und auf den Hinweis, warum das aus DSGVO-Sicht oder aus so vielen Punkten heraus alles gar nicht geht, hat sie dann nur gelacht und gesagt, ihr könnt mich nicht rauswerfen, weil ohne mich werdet ihr weder jemanden, der sich, oder ohne mich habt ihr weder jemanden, der sich um die Pflegebedürftigen kümmert, noch habt ihr irgendwelche Daten von denen und Kontaktdaten. Das Problem war, genau das war auch so. Also man hatte schon Kontaktdaten. Verzeugen. Ja, aber genau, was willst du da machen? Ja, und dann hast du so, das mag irgendwie stimmen, vielleicht auch nur in Teilen, aber so im ersten Moment, wow. Ja, was machst du da? Was hättest du gemacht? Also wir haben eigentlich nur an die Vernunft appelliert. Und es war schon fast so, ja, aber jetzt mal abgesehen von diesen gesetzlichen Vorgaben, der Sinn davon war auch irgendwie klar und den konnte man auch erklären, war halt einfach nur so, aber bitte lass uns doch das im Sinne der ganzen Mannschaft hier, der Pflegebedürftigen und so weiter, sauber machen und regeln. Und es ging dabei nicht um Kündigung, also weil sie das auch gesagt hat, das war sofort so diese Machtdemonstration. Da gab es dann in dem Sinn auch nur so eine Übergangslösung, dass man dann halt irgendwie sich geeinigt hat, das alles nach und nach dann in die Pflegedienstsysteme so zu überführen. Aber ich muss sagen, irgendwann bin ich dann da auch raus gewesen und ich weiß nicht, wie das Ganze geendet hat.
Das ist ja wirklich, aber das ist ja wirklich schon, also jetzt bin ich kein Strafrechtler, ist jetzt Erpressung oder Nötigung, aber die Richtung stimmt, glaube ich. Und das auch schon so offensichtlich in dem Gespräch direkt zu sagen, das ist ja dermaßen krass.
Wie gesagt, die war auch schon eher nicht erreichbar, auch in vielen anderen Dingen und da war es eher schwierig. War auch ein, das war das Problem in dem Zusammenhang, dann eine tragende Säule in diesem Pflegedienst. Und das wusste sie. Also in vielerlei Hinsicht konnte man darauf nicht verzichten. Und gerade im Moment ist, während wir ganz viel über digitale Souveränität reden, ist mir ganz oft das irgendwie so im Hinterkopf, dieses Erlebnis, wo ich mir denke, ja, genau, also digital souverän heißt jetzt nicht nur EU oder USA oder sonst wo, sondern heißt auch Herr der eigenen Daten sein zu können, also bestimmen zu können und so weiter.
Ja, absolut richtig. Oh, ein Horror. Ich möchte nicht der Unternehmer sein.
Nee. Das war auch für alle ein, jetzt nicht mal sagen Denkzettel, sondern ein einschneidendes Erlebnis.
Ja.
Na gut. So, jetzt sind wir eingestimmt. Was kommt als nächstes?
Ich hätte noch ein einschneidendes Erlebnis. Es gab in meinem konkreten Beratungsumfeld auch schon Fälle, aber es ist sehr schwer, über das, was ich jetzt spreche, zu sprechen, wenn das nicht offiziell bekannt ist. Deswegen habe ich mir aus der Kategorie einfach ein gleichwertiges Beispiel rausgesucht, das einfach in der Presse aufgetaucht ist dieses Jahr. als Repräsentant für meine Horror-Story. Und zwar ist es gar nicht so selten, dass wenn Unternehmen schlecht vorbereitet sind in ihrer IT, in ihren Notfallkonzepten, wenn dann der berüchtigte Hackerangriff kommt, dass das ein oder andere Unternehmen das nicht überlebt. Hier passiert in meinem Beispiel, weiß ich nicht, ob du da bewusst drauf achtest, dir bekannt sein, die Firma Fasana. Die Firma Fasana ist ein großer, sehr traditioneller Hersteller für Servietten. Findet man normalerweise in jedem gut sortierten Supermarkt. Und ich glaube, die gibt es auch schon seit 100 Jahren oder so, also schon richtig, richtig lange. Und die hatten es tatsächlich Anfang des Jahres, ich meine April, Mai, dass die Mitarbeitenden morgen zur Arbeit gegangen sind, etwas über 200 Mitarbeitende, und es ging nichts mehr. Das heißt, das komplette Netzwerk, die kompletten Arbeitsumgebungen waren kompromittiert. Das Skurrile war, dass man in dem Drucker, wo sonst Lieferscheine gedruckt worden sind, tatsächlich auch einen Ausdruck mit dem entsprechenden Erpresserbrief hatte, wo sich die Hackergruppierung, die das Ganze verursacht hat, dann auch kurz erklärt hat. Und das Unternehmen hat es nicht geschafft, in absehbarer Zeit wieder eine Betriebsfähigkeit herzustellen. Man kann in der Presse nachlesen, schon am nächsten Tag konnte ein wesentlicher Auftrag im hohen, ich glaube sogar sechsstelligen Umsatzbereich nicht abgearbeitet werden. Und die ganzen Systeme waren für sehr, sehr lange Zeit offline. Das heißt, konnte nicht produziert, nicht gefertigt worden werden.
Da hing auch alles dran dann?
Da hing alles dran. Es gab aber auch, so wie es erscheint, überhaupt gar keine Art von Notfallkonzept. Und das führte dazu, dass das Unternehmen dann schließlich Insolvenz anmelden musste. Dieses vorläufige Insolvenzverfahren, das dann gestartet ist, da hat man versucht, dann natürlich irgendeine Form von Sanierung anzustreben. Und jetzt aktuell im Oktober ging auch nochmal durch die Presse, dass es im Moment so aussieht, als könnte man dieses Traditionsunternehmen auch nicht aus der Insolvenz retten. Also jetzt haben wir wohl als großes Problem nicht mehr die Systeme selber, sondern der Grundstückseigentümer, wo die ganze Infrastruktur von Fasana dann seit Jahren betrieben wurde. Da steht oder müsste dieses Grundstück quasi mitverkauft werden. Das steht im Rahmen der Sanierung zur Debatte. Der Eigentümer hat wohl einen Kaufpreis gefordert, der einfach nicht tragfähig ist für irgendeine Art von Konzept. Man versucht das jetzt lokal irgendwie noch in diesem Monat zu regeln, aber im Moment sieht es eher so aus, als würde dieses Unternehmen nach 100 Jahren dann tatsächlich auch seine Türen zulassen.
Wow. Ja, ich kämpfe immer gegen diesen Chilling-Effekt, wenn ich sowas höre oder lese, weil es leider, muss man sagen, ja mittlerweile alltäglich ist. Also gerade für Leute wie uns wahrscheinlich, die wir auch in dieser Bubble sind, wir kriegen das ständig irgendwo mit. Mhm. Wahrscheinlich, glaube ich, mehr als andere. Natürlich, wir beschäftigen uns damit. Und ich sehe das oder stelle es für mich zumindest oft so vor, dass ich mir denke, ah ja, wieder einer. So in der Art. Also, und ich möchte, so blöd das jetzt klingt, aktiv dagegen wirken, also für mich selber, dass das so hinnehme. Also wie du es jetzt gerade gesagt hast, ja, ist das, wenn man sich das mal so an hört oder da mal tiefer einsteigt, da hängen schon sehr viele Schicksale dran. Ja. Und das ist nicht nur, dass ein Traditionsunternehmen nicht da ist, sondern da sind auch, weiß ich nicht, wie viele hunderte Arbeitsplätze dann halt nicht mehr da. Ja. Und Schicksale von Familien. Also das ist so das, wo ich mir denke, das ist nicht nur das Unternehmen, das nicht mehr da ist.
230 Beschäftigte.
Mit Familien vermutlich oder einige Familien hinten dran und Existenzen.
Davon ist auszugehen. Ja, vor allem bei solchen Traditionsunternehmen. Ich habe auch einige in meinem Kundenkreis, die schon tatsächlich dann auch die 100 Jahre geschafft haben. Und das sind ja Unternehmen, die haben ganz häufig auch Mitarbeitende, die seit Generationen da arbeiten. Da haben schon die Eltern möglicherweise gearbeitet. Mhm. Und wenn so ein Laden dann einfach wegen so einem Scheiß die Türen zumachen muss, weil man sich einfach blauäugig darauf verlassen hat, es wird schon irgendwie gut gehen, man muss sich nicht damit beschäftigen, dann ist das grausam. Und ich weiß nicht, das wird ja auch so gehen, bei wie vielen Erstaudits von interessierten Kunden stellen wir fest, dass die grundlegendsten Fragen nicht gestellt werden. Also was brauche ich denn überhaupt für Daten, für Infrastruktur, für IT-Systeme? Oh, dürfte ich meine Produktion aufrechtzuerhalten?
Absolut.
Und wenn da was kaputt geht, kann ich das schnell ersetzen? Oder wenn jetzt drei Fehler gleichzeitig passieren, kann ja auch mal sein, kann ich dann immer noch weiter produzieren und weiterarbeiten? Ja. Die Frage wird schon nicht gestellt. Grausam. Ja.
Das würde ich gerne noch sagen, weil es gerade bei so kleineren Traditionsunternehmen ist es natürlich auch so, dass Regionen da dran hängen. Also das ist ja nicht nur das Unternehmen dann. Ja, das ist ja der ganze Ort oder wie gesagt, vielleicht auch Landkreis ist vielleicht zu viel, je nachdem, aber du weißt, was ich meine. Ich kriege tatsächlich gerade Gänsehaut. Ich finde das sehr gruselig und vielleicht an der Stelle nochmal, weil du das gerade gesagt hast, ja, solche Audits kenne ich oder diese Fragen oder Antworten auf diese Fragen kenne ich auch. Das ist gruselig. Ich glaube, unser Eins muss dann manchmal erklären, wenn wir das so hinnehmen, sagen, ja, ist dilettantisch, darf nicht passieren und so weiter. Das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach nur diese Gewohnheit daran, es ist einfach viel zu oft, es passiert noch viel zu oft und es muss massiv aufgeklärt werden, immer noch, leider, damit sowas nicht passiert.
Boah, ja. So, jetzt bist du dran, grusel mich zurück.
Ja, was nehme ich denn? Ich habe hier so eine kleine Liste. So, Auskunftsanfrage. Auch schon sehr lange her, das war tatsächlich... die DSGVO war ganz frisch. Also irgendwann, ich glaube so Juni, Juli war warm. Ja, ich erinnere mich noch, fragt bei einem, also ein Kunde eines Unternehmens, sage ich es jetzt mal so, Betroffener möchte alle Daten, die über ihn in dem Unternehmen verarbeitet wurden. Also er möchte Auskunft. Ganz frisch, wollte das vielleicht mal ausprobieren oder so. Es gibt da so andere Theorien, aber das ist egal. Also, naja, am Ende da fühlte man sich dann auch noch gut gewappnet oder vorbereitet. Ja, wir haben ja ein bisschen was gemacht, so in der Art. Die Daten werden aus dem CRM exportiert. Hat auch alles funktioniert. Aber jetzt kommt schon eigentlich der erste Hinweis, auch die Eingaben in den Freitextfeldern waren in dem Export mit drin. Ah, du zuckst schon.
So,
und das dann scheinbar ohne nochmal drüber zu schauen. Also ob das da auch alles passt oder was da drin steht, wurde das dann auch gleich rausgeschickt. Also so, ja, wir wissen, welche Daten, also in so einem Aktionismus ist ja nicht so schlimm. Da habe ich auch selber dann, das habe ich ja ein bisschen begleitet, habe ich dann auch gesagt, ja, kein Problem, ist ja das gute Recht. Wir behandeln das jetzt pragmatisch, wir müssen das machen, ist auch nicht so schlimm, wird wahrscheinlich, damals hatten wir alle noch nicht so viel Erfahrung, wird wahrscheinlich auch öfter vorkommen. Ja, und dann wurde das eben exportiert, wie gesagt, und eben auch gleich rausgeschickt. Das dann aber ohne meine Begleitung, das war so ein bisschen, naja, im Flow vielleicht oder im Aktionismus. Was weg ist, ist weg, schnell weg und dann zur Tagesordnung über. So, und das Problem war, dass in einer Notiz aus so einem Freitextfeld stand, der Kunde XY ist ein Arschloch, nicht vor 9 Uhr in der Früh anrufen. Also der hat dann auch nicht mehr darauf reagiert. Also man hat dann davon nicht von dem nichts mehr gehört. Ich weiß auch nicht, ob man dann irgendwie sich entschuldigen hätte wollen oder so, dass diese ganze Diskussion ging dann sehr unter. Ich glaube, man hat irgendwie gehofft, diesen Details, das waren schon ein paar Daten, jetzt aber auch nicht so viele, also wenn er jetzt keine Excel-Detail anschaut, weil es ihn eigentlich gar nicht interessiert. Da war eher so der gedankliche Strohhalm, wenn man so will. Ja, der wollte das mal ausprobieren. Der war sowieso nicht ganz einfach. Vielleicht wollte auch nur mal schauen, was da so drin steht, grob. Also seine Adressdaten überprüfen, so in der Art, oder weiß ich nicht, was noch da war, Bestellhistorie und so weiter. Keine Ahnung. Das war, wie gesagt, auch sehr, sehr blauäugig wahrscheinlich dann behandelt und schnell. Heute würde ich da immer rufen, stopp und nochmal stopp. Wir schauen uns das erstmal an. Wir schauen uns erstmal den Prozess an. Man hat ja auch ein bisschen Zeit, ja. Also es ist ja nicht so, dass die Anfrage kommt und am nächsten Tag muss die Antwort da sein. Ja, man hat ein bisschen Zeit.
Wahnsinn.
So kurz zur Bewertung, das habe ich mir jetzt auch immer noch so ein bisschen aufgeschrieben zu meinen Beispielen. Ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Für diese Kategorisierung, die da vorgenommen wurde, gab es keine Rechtsgrundlage.
Spricht man da schon von Profilbildung?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sind zwei, okay, man hat hier den Kunden mit einem Adjektiv versehen, das nicht sehr schmeichelhaft war, und man hat eben dann noch aufgeschrieben, nicht vor 9 Uhr anrufen. War wohl eher unleidig am Morgen. Das wussten auch die Leute im Vertrieb und haben sich da auch drauf eingestellt. War im Prinzip spricht da ja auch eher nichts dagegen. Also gegen diese nicht vor 9 Uhr anrufen oder so. Ja, genau.
Wahnsinn, Wahnsinn. Das muss man sich erstmal schaffen. Ist denn noch was dabei rumgekommen? Also hat sich da noch die betroffene Person irgendwie gemeldet oder ging es einfach weiter?
Also in Bezug auf Datenschutz nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die da nochmal angerufen haben. Das war jetzt auch kein sehr guter Kunde oder auch nicht wie nennt man das, ein Dauerkunde über Jahre, sondern hat halt mal was gekauft. Mhm. Und dann ist dann nicht viel, wenn man es denn dann Upsell wohl passiert. Okay. Vielleicht hat man den auch nicht mehr angerufen. Die Sache war erledigt. Alle waren froh.
Ja, absolut.
Die Auskunft wurde auf jeden Fall dann erbracht.
Ja. Wahnsinn. Also, skurril. Skurril. Also das jetzt in unsere aktuelle Folge passt das prima rein. Aber ich glaube, wenn ich solche Geschichten mal meinen Kunden erzählen würde, die würden sagen, ja, es hat der Rosin sich ausgedacht oder so, oder der Kollege vom Rosin, der hat da was recht fantasiert. Das sind Geschichten, die kann nur das Leben schreiben.
Ja, heute kann ich da irgendwie drüber lachen, aber das ist schon irgendwie ein Stress manchmal. Ja. Vor allem, weil dann gibt's ja auch manche Leute, die das dann auch, die dann auch merken. Also auch in den anderen Geschichten. Es gibt immer so den Moment, in dem dann auch andere merken, dass es jetzt irgendwie ernster wird. Oder dass es nicht so, die Situation jetzt nicht mehr so gut ist.
Ja. Wahnsinn.
Ja, Thomas, wie sieht's aus? Noch einen?
Ja, so anderthalb hätte ich noch.
Schieß los.
Du hast ja eben schon mal mit dem Thema Pflegedienst ein Szenario skizziert, wo eben so ein Erpressungs-Nötigungsszenario schon entstanden ist. Ich habe was Ähnliches, aber das war nicht nur eine Person, da haben mehrere in einem Strang gezogen.
Mhm.
Und zwar ist das ein Unternehmen, Das bekommt kaum einer zu Gesicht. Das gehört in die Kategorie Hidden Champions. Marktführer in seinem Bereich, kommt aus der medizinischen Domäne, also ein Zulieferer aus dem medizinischen Bereich. Und wenn man zu bestimmten medizinischen Einrichtungen geht und genau hinguckt, würde man auch feststellen, da stehen immer die Gegenstände des gleichen Herstellers. Jetzt mal so ganz salopp gesagt. Dieses Unternehmen hat sich im Rahmen auch der gesetzlichen Entwicklung 2018, Datenschutzgrundverordnung, versucht, auf solide rechtliche Füße zu stellen. Man hat einiges investiert an externer Beratung, hat so die üblichen Dinge gemacht. Und an der Stelle, wo man dann mal aufgegriffen hat, welche Geschäftsprozesse es denn so gibt und welche Daten da verarbeitet werden, ist dann aufgefallen, dass besonders im Vertrieb dieses Unternehmen eine Applikation namens WhatsApp sehr vertreten war. Wie immer, wir Datenschützer haben da ja so gewisse Schwierigkeiten, insbesondere wenn das dann auch, zur damaligen Zeit war das auch noch hochrelevant, wenn das dann auch noch die, ich sag mal, private Edition von WhatsApp ist, die auch dann teilweise auch auf privaten Geräten verwendet wird, nicht nur auf dienstlichen Geräten, wenn sich privat und geschäftliches miteinander mischt. Zur damaligen Zeit war das auch noch sehr klar so, dass WhatsApp, beziehungsweise Facebook damals in den Geschäftsbedingungen für dieses Produkt gesagt hat, es darf nicht geschäftlich eingesetzt werden, weil dafür gibt es
immer noch
Business. Ich weiß gerade aktuell nicht. Ich habe in letzter Zeit keinen Fall mehr gehabt, wo ich reingucken musste, aber zumindest zur damaligen Zeit war das noch der aktuelle Stand. Es gab also viele gute Gründe, von außen den Rat anzutragen, dass man nochmal über diese Art von Werkzeug nachdenken sollte. Das haben auch die Vertriebsmitarbeiter, also gerade die im Außendienst, mitbekommen.
Mhm.
Und es ist eine Welle der Empörung durch die Organisation. Und das ging tatsächlich so weit, dass sich der Vertrieb relativ mit gutem Schulterschluss gegenüber der Geschäftsführung auf den Standpunkt gestellt hat, wenn man uns WhatsApp wegnimmt, können wir nichts mehr verkaufen. Höre ich nicht zum ersten Mal.
So. Ich auch nicht, deswegen nicke ich so eifrig.
Ja,
ich kenne genau das.
Das Besondere für mich war, es war jetzt nicht eine Person, die es doof fand, es war ein Großteil der Vertriebsmannschaft. Mhm. Und der Effekt war, wir haben dann gemeinsam versucht, noch Alternativen aufzuzeigen, also alternative Messenger, mhm. Varianten, wie man vielleicht mit WhatsApp Business in einer gemanagten Umgebung zumindest mal einen Teil der Risiken eliminieren kann und vielleicht andere noch weiter trägt. Mhm. Es war aber so viel Druck da und bis man dann auch zu irgendeiner Lösung dann hätte kommen wollen, wäre einfach Zeit vergangen, dass dann irgendwann die Geschäftsleitung gesagt hat, ich gebe dem nach, das ist uns zu viel, wir machen einfach weiter wie bisher.
Der wirtschaftliche Druck, der suggerierte, ja, ich nenne es jetzt mal so, war zu hoch.
Es gab auch keinen Plan B, es gab auch nicht ein Risiko reduzieren, indem man an ein paar Stellen zumindest mal Sachen optimiert, im Rahmen des Erträglichen, ohne direkt alles wegzunehmen. Es wurde einfach sozusagen auf die Ignorierenliste gepackt und danach wollte der Kunde dieses Thema auch nicht mehr weiter diskutieren. Und das nenne ich natürlich jetzt auch gerade eine Gewalt aus der Vertriebsmannschaft heraus, ein Druck, der dort produziert werden konnte, auf die Geschäftsführung, dass, naja, also eigentlich der Vertrieb selber ja schon in die Führungsrolle eingestiegen ist. Da könnte man datenschutzrechtlich fast schon sagen, ob dann der Vertrieb jetzt plötzlich zum datenschutzrechtlichen Verantwortlichen wurde.
Ob der noch weisungsgebunden ist.
Ja, ich hätte dann ein Angebot abgeben können an den Vertrieb für ein Datenschutzbeauftragtenmandat.
Ja.
Nein, aber Spaß beiseite. Also ich finde das unmöglich, dass in manchen Organisationen halt so ein Druck aus der Mannschaft aufgebaut werden kann, dass dann tatsächlich wir schon in den Bereich von Gesetzesübertretung kommen und das dann eine Geschäftsführung nicht aushalten kann.
Ich kenne das und ich erlebe, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in unserem Format schon mal erzählt habe, aber ich habe selten die so emotionale und hitzige Debatten erlebt, eigentlich nie, wie es dann bei dem Thema WhatsApp war. Also das wirklich, da wurde es laut, da wurde es unflätig, wurden Türen geknallt. Also all das habe ich schon erlebt in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Situationen, Unternehmensgrößen und so weiter von verschiedenen Akteuren. Mich wundert das gar nicht, will ich damit sagen. Und das, was du aber erzählt hast, ist schon sehr heftig. Also ich habe das schon so gehört, ja, dann können wir es gleich lassen. Oder dann müssen wir hier die Ziele um 20% runtersetzen oder sowas. Das ist schnell gesagt. Da gab es dann auch immer irgendwie, also es gab auch solche Beispiele, will ich damit noch sagen. Da gab es dann auch einen Weg raus. Aber so in dieses Ultimative, wie du es gerade beschrieben hast, das kenne ich nicht. Also emotional, hochemotional, ja. Aber so, ja, Endzeitstimmung, nee.
Ja. Das Mandat habe ich dann auch nicht mehr so lange behalten.
Hast du dich unbeliebt gemacht, ja.
Ja, offensichtlich. Aber gut.
Ja. Aber WhatsApp bleibt uns erhalten, habe ich so den Eindruck, dass es bei mir mindestens einmal im Jahr kocht die gleiche Frage hoch, unterschiedlichen Unternehmen, manchmal auch in demselben, ob das denn immer noch so sei und so weiter. Ja, ich glaube, damit werden wir uns weiter beschäftigen dürfen.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, da hat Facebook Meta was richtig gut gemacht im negativen Sinne, weil sie haben eine Abhängigkeit geschaffen, weil diese Symptomatik, die ich ja gerade schon beschrieben habe, die grenzt ja schon an den Symptomen eines Drogensüchtigen auf Entzug, wenn man ihm was wegnehmen möchte.
Ja, exakt.
Das ist also gerade wenn das dann auch emotional wird, wenn geschrien, beleidigt wird, wenn Druck ausgeübt wird, obwohl man schon gesetzlich die rote Linie möglicherweise überschritten hat, das ist schon enorm, was da geleistet wurde.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Ja, erstaunlich.
Ja. Hast du noch einen? Einen zum Abschluss?
Ich habe noch einen. Ich mache mal einen zum Abschluss. Machen wir was zum Nachdenken. Digitalisierungsprojekt in der Personalabteilung. Also irgendwann hat man beschlossen, dass man alle Personalakten, die man so, oder ja, die Personalakten, muss man auch sagen, die man über Jahre auch gefüllt hat. Also wir sprechen hier dann von dicken Akten. Das ist übrigens eine Geschichte, die bei der war ich nicht live dabei. Die habe ich so aus der Historie dann mal so mitbekommen. Also irgendwann hat man beschlossen, diese Personalakten zu digitalisieren, sprich einzuscannen. Und ja, die Akten waren nicht in sich unterteilt, sondern, naja, also so wie ich es gehört habe, war das alles immer nur vorne drauf gelegt, reingesteckt, wie auch immer.
Eine sedimentative Ablage. Das Neueste kommt immer nur oben drauf und wenn man mal was braucht, zieht man das unten raus und legt es anschließend wieder oben drauf. Dann ist das Wichtige und benötigt immer oben und das Unwichtige
geht nach unten. Und es ist eine Chronologie der Mitarbeiter. Also man kann das über viele Jahre, gerade in auch so Traditionsunternehmen oder wenn eben Mitarbeiter da 20, 30, 40 Jahre sind, auch dann noch die, weiß nicht, Bewerbungsschreiben um den Ausbildungsplatz sich anschauen. Und so weiß es manchmal auch ganz nett, habe ich mir sagen lassen. Trotzdem, all diese Sachen waren dann noch vorhanden. Ich glaube, braucht dann auch nicht noch extra erwähnen. Natürlich alle Krankschreibungen, alle Abmahnungen und so die kritischeren Sachen, die da drin waren. Auf jeden Fall hatte man sich eben in diesem Digitalisierungsprojekt wohl überlegt, das Praktikanten machen zu lassen. Die hat man dann über mehrere Wochen irgendwo eingesperrt mit so Scan-Kopierern oder wie nennt man das denn? Multifunktionsgeräten, also die, wo man dann eben viel reinlegen kann, die das dann alles einziehen in so einem Mehrfacheinzug, heißt das so, und dann eben PDF draus machen und dann irgendwo abspeichern. Mhm. Also keine Sortierung, keine Kennzeichnung, keine Kategorisierung, nichts davon fand statt. Und dann hat man halt irgendwie, also so wie das eben gemacht wurde, hinterher, muss man sagen, nach Wochen festgestellt, dass man kilometerlange PDFs hat als Dateien. Also auch hier diese analogen Daten, die nicht sortiert und kategorisiert und was auch immer waren, hatte man halt jetzt als digitale Daten. Nicht sortiert, nicht kategorisiert, nicht mehr trennbar. Das war eigentlich noch viel schlimmer, muss man sagen. Ja, und dann waren dazwischen natürlich, wie hast du es genannt, sedimentive Ablage?
Ich nannte das sedimentative Ablage.
Sedimentative Ablage. Und das hat, oder natürlich waren in dieser Personalakte auch Sachen drin, habe ich dann angedeutet, die auch gar nicht mehr darin hätten sein dürfen, und zwar irgendwo mittendrin. Ja, also in diesen wirklich meterlangen PDFs waren dann dazwischen auch Daten oder Scans, die nicht mehr da hätten sein dürfen. Das Problem war jetzt, man hat halt jetzt doppelt Daten gehabt, die man eigentlich gar nicht mehr haben hätte sollen. Man hätte jetzt doppelt Aufwand, das alles zu sortieren und so weiter.
Ja, sprich Klartext. Also in Papier und digital hatte man das ja
natürlich.
Jetzt.
Ja, natürlich. Also also im Prinzip, um es kürzer zu machen, keine Löschung mehr möglich. Es war keine Trennung vorhanden. Wenn wir so resümieren wollen, Verstoß gegen Löschfristen, Trennungsgebote, Datenminimierung, Speicherbegrenzung. Und irgendwie so eine Resignation. Ja, was soll man jetzt machen? Jetzt hat man sich irgendwie, also so die Geister, die ich rief. Ja, man hat halt jetzt irgendwie alles da. Hat es eigentlich gut gemeint. Den Praktikanten konntest du keinen Vorwurf machen, weil wie hätten die das machen sollen? Also das waren auch dann Mengen, ja, die da entstanden sind. Ja, was hättest du gemacht, Thomas?
Also das Problem ist, das kann man nicht auflösen mit null oder wenig Aufwand. Im Prinzip muss man jetzt wieder den gleichen Aufwand reinstecken. Und sei es jetzt, man wirft das Digitale weg, sortiert das Papier und scannt neu ein oder nimmt halt einfach die digitalen PDF-Meter und fängt die an, die nächste Generation von Praktikanten irgendwo einzusperren.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also sagen wir mal so, Tür vom Archiv zusperren und nicht mehr drüber reden hilft nicht.
Ja. Kann aber, also ganz offen gesprochen, kann natürlich auch mal im Ausnahmefall eine Lösung sein. Also wenn wir wirklich in Bereiche kommen, mal die Ursache beiseite gelassen, dass das jetzt vielleicht selbst verschuldet ist, aber wenn wir Situationen haben, in denen man große Datenmengen hat, von denen man weiß, da sind noch Dinge drin, die braucht man und muss man vielleicht auch noch brauchen und andere Dinge nicht. Und wir kommen in Bereiche großer wirtschaftlicher Grenzen. Also ich meine nicht jetzt, dass es unkomfortabel ist. Mhm. Wenn es schon Kosten sind, die eine Organisation verkraften kann, kann das wegschließen ganz tief in den Keller, hilfreich sein, wenn man dann einen Torwächter davor stellt, der sicherstellt, wenn man dann doch noch mal irgendetwas entnimmt, dass tatsächlich nur noch Legales entnommen. Was ist die Alternative? Das Gute wegschmeißen mit dem Schlechten ist ja auch keine Option.
Nee, ich glaube, jetzt war ich gerade so ein bisschen bei dir und jetzt muss ich aber noch mal nachfragen. Das Digitale, ja, das machte das Ganze ja, also diese ganze Geschichte oder das den vorhandenen Datenschatz dann in Anführungszeichen natürlich noch etwas schlimmer. Jetzt hätte man sagen können, war nicht so schlau, wir löschen das und haben halt weiterhin diese großen Aktenberge und dann bin ich voll bei dir, dann kann man die ins Archiv tun, zusperren und sagen, okay, wir machen irgendwo einen Neustart, weil dann hat man im Endeffekt auch so diese Risiken, die entstehen könnten, dass da eben Unberechtigte zugreifen und so weiter, ja auch so ein bisschen minimiert zumindest. Also die Gefahren, dass da jemand einbricht und sich durch Papierberge wühlt, die sind eher geringer, als wenn jemand einbricht und sich Zugriff auf digitale Daten schafft. Also hier so unsere Beispiele aus dem Alltag eigentlich immer wieder.
Ja.
Und das ist so das, was ich gerade bei dir verstanden habe. Also das kann eine Lösung sein, natürlich.
Ja, definitiv.
Mach irgendwo mal einen Neuanfang. Und dann richtig machen. Es ist vielleicht das Unproblematischste daran, also in so einer Situation.
Wobei, wenn du jetzt sagst, dass die Digitalisierung hat ein Heer von Praktikanten, keine Ahnung, es spekuliere ich jetzt mal in den Semesterferien mal eben gemacht, dann das ist ja meistens reproduzierbar und klar, das tut dann weh, weil es nochmal das gleiche Geld kostet oder ja, das Geld ist dann natürlich auch schlecht investiert und weg, aber das ist der Preis für den Fehler. Das wird das Unternehmen meistens nicht gleich bankrott machen.
Das war nicht so schlimm, glaube ich, ja.
Boah, gruselig, gruselig.
Ja, auf jeden Fall gab es dann da keine weiteren Aktionen. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Warm drüber.
Ja, du hast noch eine halbe, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, ich habe noch so eine, also ganz ehrlich, da werden jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörer, die irgendwo im Internet unterwegs sind, sagen, ja, ach komm, erzähl das jetzt nicht so breit und großartig. Das ist gruselig genug, wenn ich nur den Namen sage. Und genau das mache ich jetzt mal. So als Abschluss, ohne viel Erklärung. Und das Gruseligste, das Schaurigste, was uns alle Gänsehaut produzieren sollte, ist ein Cookie-Banner. So, ich werd da jetzt nichts weiter zu sagen und lass das jetzt einfach so stehen.
Ich habe schon Gänsehaut. Mir stellt die Nackenhaare auf. Ich habe auch Tränen in den Augen. Es ist alles gleichzeitig.
Ich hab Lachtränen in den Augen, ja. Oh Mann. Ah.
Ja, in dem Sinne, ich glaube.
In dem Sinne, Happy Halloween.
Genug gefürchtet. Happy Halloween und alles andere ist für Datenschützer Peanuts, auch beim Thomas im Gruselgarten.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, ich wünsche dir eine wunderbare Halloween-Zeit. Happy Halloween. Schade, dass du so weit weg bist, sonst hätte ich dich gerne in meinen Gruselwald eingeladen. Aber
ich traue mich
irgendwann mal.
Ja, vielleicht.
Alles klar, Thomas.
Schöne Zeit.
Danke.
Tschüss. Dir auch. Bis bald. Ciao. Thomas, ich habe tatsächlich Gänsehaut bei einigen der Geschichten.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.